Wir sind heute bei unter 30 Minuten im Schnitt bei den Kreditentscheidungen. Also das ist das Ergebnis aus 2 Jahren. Dann haben wir bei Erstfinanzierungen, sprich der Kauf einer bestehenden Immobilie oder der Neubau, im Schnitt eine Darlehenssumme von 345.000 über die gesamte Plattform. Vor einem Jahr waren wir noch bei 329.000. Da haben wir einen ganz guten Überblick. Wir haben ja über 30 Milliarden an Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr abgewickelt. Also ich als Immobilienmakler, ich kann die Frage auch umgekehrt stellen, ich als Immobilienfinanzierer, wie komme ich mit Maklern eigentlich in Kontakt? Heute noch ganz schön von der Hand gestrickt. Prozesse sind da, die sind eingefahren, die funktionieren. Die jetzt zu verändern, das ist einfach auch Stress. Wenn ich Baufinanzierungsberater bin, ich wechsle nicht einfach so mein Beratungstool, weil da bin ich Profi. Es geht darum, neue Wege zu gehen. Ich will nicht unbedingt das Wort Innovation jetzt an der Stelle stressen, weil das ist für jeden was anderes. Aber wir sind auf jeden Fall mit jedem dieser Produkte an Stellen andere Wege gegangen, die bisher so nicht vorhanden waren. Dass alle sachlogisch verstanden haben, warum das gut ist, heißt noch nicht, dass man es emotional akzeptieren kann. Und diese Kurve der Veränderung, von der wir alle schon mal gehört haben, die gibt's wirklich. Wir waren alle ein Teil der Tränen. Das war hart. Und heute können wir darüber vielleicht ein bisschen lächeln und daraus was mitnehmen für den neuen Change.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Thomas Heiserowski. Thomas ist im Vorstand der Hypoport Real Estate und Mortgage AG als Chief Product Officer zuständig für die Produktentwicklung im Bereich Real Estate und Mortgages. Bei Europace ist er Co-CEO. Wenn es um die Digitalisierung der Baufinanzierung geht, ist er also ein absoluter Top-Experte. In unserem Podcast heute werde ich mich mit Thomas unterhalten über ihn als Manager, was Hypoport und Europace auszeichnet und was Trends bei der Baufinanzierung sind und sein werden. Vielen Dank, Thomas, dass du dir heute die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Auch freut mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen über den Markt zu schnacken, wie der sich so entwickelt. Das war ja auch eine ganz schöne Talfahrt in den letzten 1,5 Jahren.
Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen. Lass uns direkt reingehen. Üblicherweise starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1. Wo lädst du eigentlich deinen Akku auf außerhalb deiner eigenen 4 Wände?
Also körperliche Betätigung, Sport in jeglicher Form eigentlich. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ja, Joggen ist so mal on, mal off immer wieder ein gutes Thema. Und im Sommer ist es tatsächlich Wandern. Also wir gehen immer nach Südtirol, meine Familie und ich, und wandern dort tatsächlich die ganze Zeit, jeden Tag immer wieder. Da gibt's ein paar Pausentage dazwischen, das wünschen sich die Kinder. Aber ansonsten einfach raus in die Natur und kopffrei ist schon am ersten Tag wieder erledigt.
Also du hast noch keine größeren Widerstände bei den Kindern, die du brechen musst, oder?
Ja, also muss dazu sagen, die sind 9 und 11, ja, meine Mädels. Und die kennen das eigentlich auch nicht anders. Also wir sind schon wandern gegangen, seitdem sie 1 waren. Ja, damals noch in der Kraxe. Wir kennen sie alle auf dem Rücken. Und als dann 20 Kilo erreicht waren, Gesamtgewicht mit Kraxe, war es dann irgendwann zu viel. Dann ging es nicht mehr, dann sind sie alleine gegangen. Dann sind wir ein bisschen wieder kurze, einfache Strecken gegangen. Und dazwischen gibt's dann immer wieder mal ein, ich habe gar keine Lust. Und wir haben einfach gelernt, das ist wie im Profisport, Verpflegung ist das A und O. Man braucht einfach genügend Kohlenhydrate und Zuckerzufuhr. Dann geht es super.
Ja. Die Kraxe habe ich tatsächlich auch, die steht, die muss ich noch bei Kleinanzeigen einstellen, dass die hier mal ein bisschen Platz macht. Zweite Frage ist, hast du selber Immobilien?
Ja, tatsächlich. Jetzt das 5. Jahr. Wir haben 2019 ein Rhein-Mittelhaus, ein altes, gekauft hier in Berlin, am Stadtrand von Berlin. Und es ist von 1929. Das heißt, die ganzen Ups and Downs, was bedeutet das eigentlich in puncto Energieeffizienz? Welche Heizung baut man sich ein? Kann man noch was bei den Fenstern machen? ich kenne es alles. Ja, wir sind da mittendrin, also nicht der schöne Neubau in A-Plus-Qualität, sondern schon auch die großen Fragen, die halt viele Menschen in Deutschland beschäftigen. Wie werthaltig ist das? Gibt es da jetzt Preisabschläge? Was kann man überhaupt machen? Was ist realistisch? Was ist bezahlbar? Aber wir lieben das Haus. Also es ist ein relativ kleines Haus natürlich, 1929, und aber wir haben ein Büro, ein kleines, die Kids haben jeweils ein eigenes kleines Zimmer, also passt perfekt für uns.
Ja, wunderbar. Daraus sprichst du auch gerade, ja, mit mir übers Internet verbunden, richtig?
Ja, absolut, genau. Ich bin in diesem Büro. Ja.
Okay, und ich bin in meinem 1910 gebauten, denkmalgeschützten Büroraum hier auch in meiner Immobilie. Und die letzte Frage ist, Sanierung hast du gerade schon von dir aus angesprochen. Beauftragst du da die Unternehmen für oder legst du da selber Hand an?
Also ich leg nicht selbst Hand an, nicht wenn es um die Baustelle geht. Ja, so das Alltägliche, das mache ich alles. Aber was darüber hinausgeht, da lasse ich immer Profis ran. Ja, ich habe so diesen leichten Hang dazu, dass dann perfekt sein muss. Das heißt, ich müsste es eigentlich dreimal bei jemand anderem gemacht haben, bevor ich es dann bei mir selbst mache. Und dann arbeite ich lieber mit Leuten zusammen, die es tatsächlich schon häufiger gemacht haben.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir ganz genauso. Thomas, dann stell dich doch mal bitte unseren Hörern einmal kurz selbst vor. Was sollten sie über dich wissen?
Ja, also ein bisschen was habe ich ja schon gesagt. Ich habe zwei Töchter, lebe gerade in Berlin. Ich bin tatsächlich auch gebürtiger Berliner, Jahrgang 1980. Demnächst komme ich auf die schöne 44 zu. Ich habe vor jetzt dann schon einigen Jahren Wirtschaftsinformatik studiert. Damals war es noch ein recht neuer Studiengang. Und der Hintergrund, wieso ich mich einfach dafür entschieden habe, war, ich habe gerne programmiert. So in meinen 10er Jahren, das fing in der Schule an, habe Webseiten selbst gebaut, Internet kam gerade hoch und fand es eine total spannende Ecke und wusste aber auch, dauerhaft Programmierer will ich nicht sein und da fehlt mir vielleicht auch das Talent zu. Ja, also es lohnt sich einfach in jedem Berufsfeld ein bisschen Talent zu haben und meins war da einfach nicht so groß ausgeprägt, da gab es andere, die waren viel besser. Und gleichzeitig wusste ich, Management interessiert mich. Ja, ich hatte irgendwie Bock auf Führung, ich hatte Bock auf Gestalten. Und es gibt, weiß nicht, ob es das noch heute gibt, aber es war so ein Buch, wo alle Studiengänge aus Deutschland drin waren. Und da konnte man sich damals informieren. Und ich habe das durchgeblättert und habe mich einfach so inspirieren lassen. Und auf einmal tauchte Wirtschaftsinformatik auf. Ich dachte, ah, interessant. Ich glaube, es gab 3 oder 4 Hochschulen in Deutschland, weil es sieht heute ganz anders aus, die das damals angeboten haben und habe mich da überall beworben und habe das dann studiert und habe es bis heute nicht bereut. Und irgendwann dann kam ich halt wirklich in die Produktentwicklung, habe eigene Produkte gebaut. Scrum kam dazu, Agile Product Development kam dazu. Und das war so Topf auf Deckel, super passend für mich. Ich habe 2010 zum ersten Mal von User-Centered Design gehört und habe zum ersten Mal verstanden, wie kann man eigentlich Produkte neu bauen. Und ja, seitdem Feuer und Flamme. Und bin tatsächlich auch seit 2008 im Bereich Immobilienfinanzierung unterwegs. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange anhalten würde, ehrlich gesagt.
Und wie bist du zur Europace gekommen?
Das darf man vielleicht fast gar nicht mehr laut sagen heutzutage, ne? Also ich bin bei Hypoport, seit ich Werkstudent war. Also ich habe noch während des Studiums bei Hypoport begonnen, 2005. Und habe dann in einem Bereich gearbeitet, der hat sich mit Verbriefungen beschäftigt. Das war eine Tochtergesellschaft von Hypoport. Die hat da eine Plattform, ähnlich wie Europace, rund um Verbriefungen aufgebaut. Und dann gab es die Finanzkrise. Die einen oder anderen von uns werden sich daran erinnern. Und Verbriefungen haben halt diese Finanzkrise ausgelöst und folglich haben wir dann irgendwie beschlossen, dieses Geschäftsfeld wird sich nicht dauerhaft entwickeln. Also die nächsten 10 Jahre sind erstmal jedenfalls keine Verbriefungsjahre. Und daraufhin wurde der Geschäftsbereich geschlossen und so kam ich dann innerhalb des Konzerns zu Europace, damals als Projektmanager und so ging die Reise dann weiter.
Welche Mitarbeiternummer hast du dann bei der Hypoport?
Oh, spannende Frage. Es gab mal eine Gehaltsabrechnung, auf der stand die drauf. Ich glaube, die war niedrig dreistellig oder so irgendwie. Die erinnert, glaube ich, 150 plus minus. Also es waren insgesamt auf jeden Fall sehr wenig, also unter 200 Menschen, als ich bei Hypoport angefangen habe. Insgesamt, inklusive Dr. Klein und. Das hat sich deutlich verändert.
Und heute seid ihr ja über 2000 Richtung 2500.
Ist die letzte Zählung jetzt im Halbjahresbericht gewesen. Ja.
Okay, also das ist seitdem eine Verelfachung ungefähr. Ja. Ja. Man jetzt nicht der ersten Stunde, aber der zweiten, dritten Stunde, ja.
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Menge gesehen und muss leider auch anerkennen, dass ich an vielen Stellen meine Finger mit im Spiel hatte. Also Sachen, die heute gut oder nicht so gut sind, da habe ich vielleicht auch was mit zu tun, ja.
Okay, du hast es jetzt selber angesprochen, ja, also auch, dass du irgendwie das Produkt im Herzen trägst, aber gleichzeitig auch den Manager anvisiert hattest in deinem Berufseinstieg und jetzt bist du ja sozusagen vom Produktmanager dann auch auf den Chefsessel gekommen und für das Produkt verantwortlich. Vielleicht kannst du da mal deine Perspektive reinbringen, was da so der Unterschied ist, selber die Produkte zu bauen und da vielleicht auch für die Strategie verantwortlich zu sein und warum das für dich ein guter Move war.
Ich war 36, als ich gefragt wurde, 2017, ob ich in den Vorstand gehen möchte. Da war das ein ganz schön großer Sprung für mich. Also man muss dazu sagen, Europace war ein bisschen kleiner, es waren weniger Mitarbeitende. Unser Markt war noch nicht so groß, den wir abgedeckt haben. Wir waren noch nicht an so vielen Stellen verzahnt im Markt. Das ist ja Teil dieses Ökosystems, was wir in den letzten Jahren gebaut haben. Es war also noch ein anderes Unternehmen, nicht klein, aber es war immer noch ein anderes Unternehmen und trotzdem war es schon eine große Herausforderung, weil klar war in dem Moment, es gibt niemand mehr, der mir sagt sozusagen, was jetzt gut wäre, was wir tun sollten, in welche Richtung wir uns entwickeln sollten. Du hast auf einmal eine Menge Verantwortung und war vorher schon Führungskraft, also war schon zusammen mit einem anderen Kollegen verantwortlich für ein Team, war dann verantwortlich für das gesamte Baufi-Produkt, also hatte beide Erfahrungen, ja, Produktleitungserfahrung und fachlich und disziplinarische Führung. Und ich habe immer davon gesprochen, dass wir ja auch eigentlich uns als Unternehmer im Unternehmen positionieren sollen, also mit viel Eigenverantwortung, viel Selbstständigkeit, Entscheidungshoheit und. Ich muss sagen, ich habe später erst dann verstanden, als ich wirklich Vorstand war, dass das nicht dasselbe ist. Also du hast sozusagen nie die komplette Verantwortung. Das gibt es nicht in einem Unternehmen, weil du schlussendlich, ob das Unternehmen insolvent geht oder nicht, das liegt nicht bei den einzelnen Produktverantwortlichen, sondern die Verantwortung lässt sich meiner Meinung nach eben nicht delegieren. Die liegt jetzt bei meinem Kollegen Stefan Münter und mir. Und wir ermöglichen eine Menge Freiraum unseren Menschen innerhalb von Europace. Und trotzdem ist es so, ein paar Entscheidungen, richtungsweisende Entscheidungen, auch 2020 war so ein Schaltjahr für uns dort, die müssen wir mitgestalten und die Verantwortung müssen wir auch übernehmen. Retrospektiv kann ich sagen, war schon in den ersten 3 Jahren klar, das ist der beste Job, den ich je bekommen konnte. Ich lieb's jeden Tag wieder und ich mag vor allem diesen Gestaltungsspielraum, den wir da haben. Also wirklich zu sagen, guck mal, so stellen wir uns den Markt vor, so stellen wir uns ein cooles Unternehmen vor, was können wir dafür tun, wie sieht das aus? Das sind so die zwei Sachen, die mich halt antreiben.
Jetzt hast du gesagt, 2020 war für euch so ein Weichenjahr. Warum? Was war das Besondere an 2020, außer dass es einen kleinen Virus gab, der ein bisschen was verändert hat?
Ja, der hat ein bisschen was verändert. Der hat auch was verändert, aber den meinte ich damit so gar nicht, sondern es war wirklich intern getrieben. Ich habe ja gerade so ein bisschen beschrieben, der Wechsel 2017 in den Vorstand war die Frage, was machen wir eigentlich, in welche Richtung kann es gehen? Und ich habe mir damals so einen kleinen Plan aufgeschrieben und gesagt, guck mal, das sind die Themen, an denen ich gerne arbeiten würde. So habe ich auch mit meinem Aufsichtsratsvorsitzenden damals gesprochen über, ist das die richtige Rolle für mich? Das sind die Themen, die ich sehe, die würde ich gerne angehen. Und eins davon war die Frage, wie wird sich Europace eigentlich in Zukunft aufstellen? Wo sind die Schwerpunkte für uns? Wo können unsere USPs sein? Wirklich Positionierung am Markt. Und wir hatten Ende 2019 mit wirklich der Markenpositionierung von Europace begonnen. Die Workshops liefen noch bis ins Frühjahr 2020. Dann kam Corona. Ab 16. März waren wir alle im Remote. Und auch unsere Agentur musste damals lernen, wie man solche Workshops auf einmal mit Miro und Mural Remote macht. Und dass man nicht 8 Stunden Präsenzworkshop einfach remote transformieren kann und erwarten kann, dass es gut wird. Total spannend. Dann hatten wir diese Positionierung und dann war klar, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, also mehr Self-Service-Möglichkeiten in den Markt zu geben, eine höhere technologische Verzahnung, eine höhere Automatisierung, eine stärkere Vereinfachung des gesamten Immobilienfinanzierungsprozesses. Dafür müssen wir uns auch anders aufstellen. Europace besteht ja aus im Wesentlichen zwei großen Bereichen. Der eine ist der Immobilienfinanzierungsbereich, der andere ist der Ratenkreditbereich. Und wir haben zuallererst mal im Immobilienfinanzierungsbereich aus, eigentlich waren es zwei große Teams, wenn man so will, haben wir viele kleine gemacht. Also wirklich die Maßgabe war so um die 10 Menschen je Team, voll funktional von Product Development, UX Research, Data Science, Sales, alles in einem Team, alles, was dieses Team braucht. Und jedes Team hatte einen konkreten Auftrag. Also es gibt ein Team, das kümmert sich nur um Informationen rund um die Immobilie, sei es die Bewertung der Immobilie, sei es die Unterlagen der Immobilie. Es gibt ein Team, das kümmert sich nur um die Beratungslösung. Es gibt ein Team, das kümmert sich nur um die Sofortkreditentscheidung und, und. Das heißt, wir haben uns sozusagen intern anders aufgestellt und das war ein ganz schöner Change auch für mich. Also wir haben die Menschen mitgenommen, wir haben erklärt, warum wir das machen müssen und alle haben gesagt, richtig, super, guter Move, verstehen wir. Und trotzdem ging unser ENPS, unser Employer NPS tief in den Keller. Der war immer sehr gut positiv, wir hatten da nie ein Problem. Auf einmal war der bei minus 30, minus 40, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall eine Katastrophe für bestimmt so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und von dort aus mussten wir uns wieder nach oben hoppen. Und heute sind wir bei plus 47 zuletzt gewesen. Also ganz toll. Und wir sehen halt die Geschwindigkeit, die wir damit aufnehmen konnten in der Produktentwicklung, ist einfach eine ganz andere. Also der Impact, den wir dort generieren, ist ein ganz anderer. Und auch das musste ich lernen in meiner Managerrolle, dass alle sachlogisch verstanden haben, warum das gut ist, heißt noch nicht, dass man es emotional akzeptieren kann. Und diese Kurve der Veränderung, von der wir alle schon mal gehört haben, die gibt's wirklich. Ich war da, wir waren alle im Tal der Tränen. Das war hart und heute können wir darüber vielleicht ein bisschen lächeln und daraus was mitnehmen für jeden neuen Change.
Ja, cool. Und du hast eben gesagt, es gibt ganz viele Stellen, wo Thomas Heiserowski auch draufsteht in diversen Produkten. Kannst du uns vielleicht mal so ein Produkt nennen, was du damit meinst, worauf du heute stolz bist?
Ich glaube, ich kann wirklich ganz vorne anfangen. Baufee Smart, das habe ich ja von Stunde Null an seit 2010 mitentwickelt. Und dass es am Ende ein Produkt wurde, was nicht mehr in Anführungsstrichen verkauft werden musste, sondern was ich mehr oder weniger eine gute Zeit lang selbst verkauft hat. Ich bin jetzt nicht mehr, vielleicht heute ist es schon wieder ein bisschen anspruchsvoller geworden, weil eine Menge Wettbewerb auch auf dem Markt ist, ohne Frage. Aber es gab diese Zeit, wo alle Sales-Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, super. Ja, also dieses Issue haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt andere Herausforderungen, aber dieses haben wir nicht mehr. Das war sehr cool. Okay. Und
Baufee Smart, kannst du das vielleicht in drei Sätzen erklären, was sich darunter verbirgt?
Ja, klar, das ist die Baufinanzierungsvermittlungsberatungsplattform. Ja, also es ist wirklich sehr straightforward. Ein Vorgang ist ein Beratungsvorgang, sind Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich brauche eine Immobilienfinanzierung und ich gebe die paar Daten ein, die dafür notwendig sind, drücke einmal auf den Knopf und habe den deutschlandweiten Vergleich. Das ist Baufee Smart und es war klar, dieser Kern, der wird sich im Wesentlichen jetzt auch die nächsten paar Jahre auch nicht verändern. In der Zukunft, glaube ich, kann es schon nochmal anders aussehen, aber jetzt für den Moment wird sich der Kern erstmal nicht verändern. Aber wir werden an vielen Stellen im Prozess Verbesserungen vornehmen. Und so kamen halt weitere Produkte dazu. Du hast ja gerade gefragt, worauf bin ich noch stolz. Also ein Produkt davon ist OneClick. Also die Sofortkreditentscheidung, mit dem wir jetzt vor über 2 Jahren an den Markt gegangen sind. Ich bin da auf einige Partner zugegangen, davor in der Entwicklung, das war auch so 2019, 2020, und gesagt, können wir nicht sowas bauen? Wir sehen im Ratenkredit, dass es geht. Ja, da können wir Sofortkredite bereitstellen. Wieso nicht auch in der Immobilienfinanzierung? Wie könnte das gehen? Also habe ich ein kleines Team aufgestellt und habe gesagt, kümmert euch mal darum. Nehmt euch mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr Zeit und beantwortet die Frage, würde das gehen? Würde das technisch gehen? Würde das regulatorisch gehen?
Oh, das ist ja der Traum eines jeden Produktmanagers, einmal so ein Forschungsprojekt zu starten, 3 bis 6 Monate Freiraum zu bekommen.
Es gibt diese Produktmanager, es gibt auch andere, ja, also zu jeder Phase braucht man die, aber ja, es gibt die und die haben auch gesagt, ja, cool, und du willst ja immer noch die Frage beantworten, ist es monetarisierbar und ist es verkäuflich? Ich habe immer gesagt, wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir eine Monetarisierung hin und ob die Frage, ob das jemand will, die brauchen wir gar nicht stellen, weil niemand will diesen Prozess Also außer vielleicht Banken oder die Regulatorik, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, aus der Verbraucherperspektive und das, was uns antreibt, was brauchen Verbraucher eigentlich, das will niemand. So, und deswegen haben wir gesagt, was wäre möglich? Wie könnte das gehen? Und da kam dann im halben Jahr raus, das sind die Knackpunkte. Wir glauben, dass es gehen kann. Und daraufhin haben wir dann daraus ein richtiges Team gemacht. Und das war so das erste Mal, dass wir auch wirklich so ein Forschungsprojekt gemacht haben. Ich habe dann später eine Kollegin von mir gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, immer wieder solche Forschungsprojekte zu machen. Also sozusagen internes Venture Building bei Europace, in der Frage, weil sozusagen, damit wir unsere Vision erreichen, dass Finanzieren so einfach wird wie der Checkout im Online-Shop, müssen wir noch eine Menge tun. Das ist nicht so einfach. Ja, dafür fehlen noch Puzzleteile. Und diese Puzzleteile zu identifizieren, immer wieder zu evaluieren, Ideen zu verwerfen und das in einem strukturierten Prozess, das ist total wichtig. Das hatten wir schon 2022. Wir standen an der Schwelle, dann kam der Markteinbruch und wir mussten jetzt mal sagen, sorry, wir können jetzt hier nicht neue Ventures hochziehen, wenn wir die andere Frage beantworten müssen, wie können wir die Kosten cutten? Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir das erstmal pausiert, aber die ersten Ideen davon waren da und eine zweite in dem Zusammenhang ist tatsächlich die unsere Past Engine, also die Fragestellung, wie kann man eigentlich für die jeweilige konkrete Situation zu der Immobilie bei den VerbraucherInnen die passende Finanzierung schnell identifizieren, denn man muss ganz klar sagen, der Großteil der Vermittelnden im Markt sind keine VermittlerInnen, die jeden Tag 10 Kundengespräche haben. Das heißt, ich habe eine Menge dabei, über 50%, die machen weniger als 4 Finanzierungen im Jahr. So, das ist natürlich keine besonders große Menge und der Markt ändert sich aber wochenweise. Das war in den 90er Jahren ganz anders, als Europace gestartet wurde, ja. Da haben sich Sachen im Wochen- oder im Monatsrhythmus minimal nur verändert, ja. Das Kredithandbuch war wahrscheinlich super stabil und heute ist das noch kein Just-in-Time-Market, aber der ist schon sehr, sehr schnell geworden. Und wenn ich da sozusagen nur wenige Finanzierungen, wenige Beratungsgespräche im Jahr habe, dann heißt es jedes Mal wieder von Null anfangen. Und dafür eine bessere Unterstützung in den Markt zu stellen, das war eigentlich so eine der Kernideen hinter der Past Engine. Das war total wertvoll, weil ich habe so 50 Angebote oder mehr in so einer Finanzierungsliste. Und was ist jetzt eigentlich die Finanzierung, die wahrscheinlich genehmigt wird? Da können wir eine Menge von Profis lernen und den anderen zur Verfügung stellen.
So, du hast jetzt 3 Produkte genannt, ja. Gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten, die diese 3 Produkte, auf die du stolz bist, auszeichnest, wo du sagst, das sind Elemente, die diese Produkte zum Erfolg getragen haben? Du darfst dir 3 aussuchen.
Also ganz vorne würde ich da an der Stelle immer sagen, es geht darum, neue Wege zu gehen. Ich will nicht unbedingt das Wort Innovation jetzt an der Stelle stressen, weil das ist für jeden was anderes. Aber wir sind auf jeden Fall mit jedem dieser Produkte an Stellen andere Wege gegangen, die bisher so nicht vorhanden waren. Also die sich die Menschen vielleicht auch nicht gewünscht hätten, die sie sich nicht vorgestellt hätten. Und ich musste lernen auf dem Weg, dass das, was wir als cool vielleicht wahrnehmen oder was wir glauben, was den Markt positiv weiterentwickeln wird, nicht immer in der Breite auf so eine große Akzeptanz trifft. Das hat manchmal schlichtweg damit zu tun, dass Prozesse sind da, die sind eingefahren, die funktionieren. Die jetzt zu verändern, das ist einfach auch Stress. Ja, wenn ich Baufinanzierungsberater bin, ich wechsle nicht einfach so mein Beratungstool, weil da bin ich Profi. Mein Leumund geht raus, wenn ich Menschen berate. Wenn ich eine 5-Sterne-Bewertung irgendwo bekommen möchte da draußen, dann weil ich einen guten Job gemacht habe. Wenn ich jetzt mein Tool wechsle, dann muss ich mir erstmal neu einarbeiten. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, also der Wechsel von Windows auf Mac ist für viele erstmal eine Überforderung und danach können sie sich den Weg nicht mehr zurück vorstellen. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Und das Zweite ist, wieso es auch nicht immer auf so einen breiten Anklang trifft, ist, je mehr sozusagen ich nicht mehr in der eigenen Hand habe, je mehr vielleicht auch automatisiert wird, technisch, und da meine ich noch nicht mal bei Self-Service für Verbraucher, das ist schon alleine die automatisierte Unterlagenakte, die wir schon 2017 entwickelt haben, die alleine erzeugt bei manchen schon so eine gesunde Vorsicht, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. ich gucke mir trotzdem alle Seiten wieder neu an. Und bis du über diese Schwelle des Vertrauens hinweggekommen bist, das ist schon ein bisschen was. Also
die Maschine muss sich das Vertrauen auch erarbeiten, ne, des Menschen.
Muss sie sich erarbeiten. Also jeder, der mal sozusagen den Assistenten auf der Autobahn aktiviert hat und gesagt hat, jetzt mach mal nur auf Drücken des Blinkers auf den Spurwechsel. Wir gucken alle noch sehr genau in den Rückspiegel und halten alle noch sehr gut das Lenkrad so halb fest an der Stelle. Ich habe es erst wieder jetzt gemacht. Das ist nichts, wo man einfach gerne loslässt. Und so ist hier genauso. Ja, so, das ist das eine. Du hast ja nach drei Kriterien gefragt. Also sozusagen neue Wege gehen, ungewohnte Wege auch gehen. Das zweite ist tatsächlich den Menschen zuhören. Also den Beratenden zuhören, den VerbraucherInnen zuhören und das auch auszutarieren. Also wir haben manchmal so, unser Research sagt eindeutig, dass Verbraucher Teil der Finanzierungsjourney sein wollen. Und der Research sagt auch, wenn sie mal Unterlagen zum Beispiel hochgeladen wird, ist die Conversion Rate höher. Das heißt, du brauchst ein Portal, in dem du Unterlagen sicher hochladen kannst. Und trotzdem nutzen es nicht alle. Ja, das ist tatsächlich da, sozusagen die Akzeptanz von neuen Wegen, auch neue Wege zu gehen. Bis hin zu, ich möchte die Diskussion gar nicht darüber haben, ob der Kunde jetzt schon eine konkrete Zinssatz gesehen hat, ob er den kriegt oder nicht kriegt. Ja. Also jeder, der mal eine Auto-Leasing-Rate gerechnet hat und gesagt hat, das ist doch die Leasing-Rate, wieso kriege ich die dann nicht, wird die Gespräche vielleicht auch wieder kennen. Und wir hören den Menschen zu. Das ist, also User-Centered Design ist für mich ein elementares Puzzlestück in unserem Game, weil wir ja sind ja nicht selbst Berater. Also wir müssen sozusagen mit den Beratenden da draußen den Kontakt haben und die geben uns dann Feedback und sagen, ihr macht das technisch super, könnt es aber ein bisschen weniger sozusagen akademisch machen, weil so funktioniert die Welt da draußen. Und dann müssen wir akzeptieren, dass die Welt halt ein bisschen anders tickt und dann bauen wir das mit ein. Und ich glaube, das Dritte ist, nach innen gerichtet, ich bin ein großer Freund von Selbstorganisation. Und für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, ich weiß gar nicht, was das ist, es bedeutet, nicht jeder darf alles machen. Das ist das kann schnell in so eine Richtung interpretiert werden. Wir waren da auch mal, also so 2014, 2015, das funktioniert nicht immer so gut. Aber was ich damit meine, ist vor allem die Überzeugung, dass die Teams, die klar wissen, was ist ihr Auftrag, was ist ihr Purpose, um welches Problem sollen sie sich kümmern, dass die die besten Informationen haben, dass die den besten Research haben, dass die mit den Beratenden da draußen sprechen, mit den VerbraucherInnen und dass die wissen, was der nächste richtige Schritt ist für das Team. Es bringt nichts, wenn ich von außen komme und sage, guck mal, das müssen wir doch jetzt bauen. Also mindestens für mich nicht auf einer Feature-Ebene. Ja, strategisch ist nochmal was anderes, ja, dass wir da auch gewisse Leitplanken haben für die Teams und da bin ich an dem Punkt, nicht jeder darf alles. Es gibt Leitplanken, aber innerhalb dieser Leitplanken sind die Teams hochgradig selbstständig und das ist mir extrem wichtig.
Ja, verstanden. Spannende Antwort. Und diesen Grad an Autonomie, da müsst ihr ja auch nachhiren sozusagen. Ne? Das muss ja Teil eures Recruiting-Prozesses zu sein, weil da kann ja auch nicht jeder mit umgehen. Entweder komplette Freiheit wird da angestrebt oder es gibt auch natürlich die Personen, die da sehr, sehr enge Leitplanken brauchen. Ne?
Also absolut hast du vollkommen recht und es gab eine Zeit, in der das Recruiting auch viel darüber lief, also das ist jetzt schon 6-7 Jahre bestimmt her. Und dann haben sich auch eine Menge Menschen beworben, die genau danach gesucht haben. Und ich habe das heute auch immer noch. Wir haben 2-4 Mal im Jahr treffen Stefan und ich alle neuen Mitarbeitenden und haben so eine kleine Q&A-Session. Und auf die Frage, wieso seid ihr eigentlich zu Europace gekommen? Was hat euch motiviert? Gibt's auch immer wieder als Teil der Antwort zumindest dieses, ich suche eine andere Art, wie ich hier arbeiten kann. Und das auszutarieren war eine Herausforderung auch in der Vergangenheit. Also wenn ich sozusagen mit Leinen los, es gibt gar keine Leitplanken zu Europace gekommen, dann bin ich auch nicht glücklich geworden. Und gleichzeitig, wenn ich relativ viel Führung erwartet habe, dann werde ich auch nicht immer glücklich. Das ist teilweise bis hin zu, dass wir auch das Feedback manchmal bekommen, ist chaotisch. Und dann bin ich wieder bei, nicht jede Beziehung funktioniert. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich und ich höre mir das Feedback an und gucke, ist das etwas, was wir ändern wollen oder was wir nicht ändern wollen? Bleiben wir dabei oder müssen wir tatsächlich an manche Sachen? Manchmal gehen wir an die Dinge ran, wo wir sagen, Also wenn Ziele nicht klar sind oder woran wir sozusagen Erfolg messbar machen, dann das ist nicht gut für uns. Das brauchen wir als Unternehmen, das brauchen die Menschen auch. Und eine zweite wichtige Erkenntnis für mich war, ich habe das immer das Junior-Dilemma genannt. In der frühen Phase meines beruflichen Lebens brauche ich auch mehr Führung auf eine Art, weil ich muss von anderen Menschen lernen. Ich brauche in irgendeiner Form Vorbilder. Jetzt muss man natürlich sagen, zwischen 20 und 30, die eine oder andere wird sich vielleicht wiedererkennen, glaubt man kann alles, ja, und braucht gar keine Unterstützung, keine Führung, aber praktisch, wenn man zurückblickt, weiß man immer, das war nicht ganz so. Also ich war sehr vielleicht mutig und wissbegierig, aber das heißt ja nicht, dass ich schon viel Erfahrung hatte. Und diese Erfahrung sozusagen von anderen sich zu holen, das spielt halt auch eine Rolle. Und die Menschen darf man nicht im Stich lassen. Die muss man genauso eben dazu holen.
Ich verstehe, dass das sozusagen in einem wachstumsstarken Superzyklus auch gut funktioniert. Aber wenn man jetzt quasi in eine Phase reinkommt der letzten zwei Jahre, wo es dann eben auch um Kostenoptimierung geht, du hast es eben selber angesprochen, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, diese Art der Organisation auch an diese neuen Rahmenbedingungen anzupassen, oder?
Es war auf jeden Fall ein ganz anderer Modus für Europace. Ein Modus, den wir so bisher nicht kannten. Also, was war anders? Wir hatten das Unternehmen schon so weit entwickelt, sozusagen, dass wir dezentral und zentral gut miteinander arbeiten können. Also sozusagen zentrale Ziele und dezentrale Execution. Und das hat uns sehr geholfen. Wären wir nicht an dem Punkt gewesen 2022, im September, Oktober, wären die Herausforderungen schon nochmal andere gewesen. Und es gibt diesen wunderbaren kurzen Artikel über Wartime CEO und Peacetime CEO von Andreessen Horowitz. Der ist total empfehlenswert für alle, die hier zuhören. Der ist sehr kurz und sehr überschaubar, aber im Kern sagt er eigentlich, es gibt eine Führungskultur, in dem Fall wird auf den CEO attribuiert. Du bist entweder ein guter Peacetime-CEO, das heißt, da wo es dem Unternehmen gut geht, in Friedenszeiten, geht es um Weiterentwicklung von Menschen, da geht es um Wachstum und. Das ist der eine Typus und der andere Typus ist Wartime-CEO. Also wo es darum geht, sehr schnell Entscheidungen treffen zu können, zu gucken, wo sind die richtigen Handlungsoptionen, was sollten wir machen, was sollten wir nicht machen, weil du hast nicht die Zeit, das lange auszudiskutieren oder darauf zu warten, dass Teams selbst drauf kommen oder. Und wir sind sehr schnell von dieser Wartime in die Peacetime-Welt gewandert und ich habe für mich nochmal gelernt, dass das eigentlich mein Wohlfühlmodus ist.
Der Wartime oder der Peacetime?
Der Wartime-Modus, weil es mir einfach Spaß macht, die zu gucken, was ist jetzt gerade wichtig, was ist dringend und wichtig, worum müssen wir uns kümmern, so intuitiv. Und das heißt nicht, dass ich sozusagen alles entscheide, sondern einmal zu gucken, was ist jetzt wirklich notwendig, damit die Firma handlungsfähig bleibt. Weil wenn du jetzt sagen würdest, gucke mal, uns geht's gerade nicht so gut, weil der Markt ist ein bisschen zurückgegangen. Könnt ihr mal bitte mal gucken und eine Lösung vielleicht mitbringen? Das würde nicht so gut funktionieren in so einer Zeit. Ja, du schmunzelst schon. sondern was in dem Moment notwendig war, Stefan und ich, wir haben im Prinzip zwei Sachen gemacht. Wir sind auf einen Modus, der heute nenne ich es radikalen Transparenz gegangen. Also wir haben sehr klar darüber gesprochen, wie sich der Markt entwickelt, was unsere Erwartung ist, was unsere Thesen sind. Der Markt ist nicht zurückgekommen. Wir waren im Oktober 2022 und wir haben die ganze Firma wieder zusammengeholt und haben gesagt, das ist die Situation. Und wir haben unsere Prämissen geteilt. Wir haben gesagt, der Markt, wenn er sich so weiterentwickelt, müssen wir unsere Kosten reduzieren. Und zwar zuallererst. Später können wir auch darüber nachdenken, wo wir unsere Erträge steigern können. Ja, aber zuallererst müssen wir mal relativ schnell die Kosten reduzieren. Das war das eine. Und wir haben Optionen deutlich gemacht, die wir uns vorstellen können. Die haben wir uns auch in unserem Executive Team alle angeguckt. Jeder war also aufgerufen, solche Optionen mitzunehmen. Wir haben diskutiert, was davon können wir uns vorstellen in der jetzigen Phase, was davon können wir uns nicht vorstellen. Und wir haben sehr klar auch in die Mannschaft an alle Mitarbeitenden kommuniziert und gesagt, das Letzte, was wir machen wollen, ist Mitarbeitende entlassen. So, also bevor wir diese Maßnahme ziehen, werden wir alle anderen Maßnahmen ziehen. Das war immer unsere Prämisse. Und dann haben wir die Teams aufgerufen und haben gesagt, bitte geht durch eure Teams durch. bitte sucht nach Wegen, Möglichkeiten, Lösungen. Auch das berühmte Kleinvieh ist gut. Also alles, was ihr findet. Und wir sind am Ende auf einen 7-stelligen Betrag gekommen. Also immens hoher Betrag. Und das ist natürlich etwas, was du in Friedenszeit nicht machst. Also so knallhart da rangehen. Ja, also ich will nicht sagen, dass man es nicht auch müsste, aber an manchen Stellen sind wir ja schon sehr rigide dann reingegangen und haben Recruiting umgestellt. Und diese sozusagen diese Führung, das ist das, was wir zentral entschieden haben, wie wir da vorgehen werden und was wichtig ist. Und danach haben wir immer wieder zurückgespielt an die Mannschaften. Also wir sind nirgendwo reingegangen und haben gesagt, du musst jetzt X tun. Also selbst auf der Tech-Ebene, als wir dann nochmal eine zweite Runde gedreht sind, haben wir gesagt, wir brauchen hier nochmal einen 6-stelligen Betrag. Aha, bitte checkt nochmal alles gegen, wie könnte das gehen? Und dann sind wir bei einem, haben es nicht ganz erreicht, aber knapp erreicht. Und das war ein super Ergebnis.
Aber ohne Personalabbau habt ihr das dann auch nicht, das kam dann sozusagen, war dann der letzte Akt sozusagen der Kostenreduktion, ja, sind dann, glaube ich, insgesamt, wenn ich es richtig gelesen habe, in den Zahlen so um die 300 Mitarbeiter, die euch insgesamt verlassen haben, ne?
Genau, also jetzt habe ich ja die ganze Zeit über Europace gesprochen. Ich habe ja Verantwortung für zwei Bereiche. Du hast es eingangs gesagt, also konkret bin ich im Vorstand der Hypoport Real Estate and Mortgage AG, also sozusagen nochmal eine Tochtergesellschaft der Hypoport AG und dort eben verantwortlich für die gesamte Produktentwicklung und zusammen mit meinem Kollegen Stefan Münter und Michael Neumann sind wir verantwortlich für alle Unternehmen rund um Immobilie und Finanzierung. Also dazu gehört FIO, dazu gehört Dr. Klein, FIO für die Vermarktung, Dr. Klein für die Finanzierungsberatung, dann Value für die Objektbewertung und Besichtigung und. Also alle Unternehmen, Starpool, Qualitypool, Genopace und Finmas dazu. Und wir mussten uns ja genauso zusammensetzen und überlegen, was tun wir jetzt. Ja. Und was ich gerade so beschrieben habe eingangs, war eben für Europace spezifisch. Ich muss der Klarheit fairerweise sagen, wir haben auf Freelancer Mandate zurückgefahren. Ist nicht ganz das gleiche wie Mitarbeitende entlassen, aber ist natürlich auch eine Form von Personalmaßnahme, andere externe Kosten. Das schon passiert, aber innerhalb von Europace mussten wir deswegen niemanden entlassen. Und innerhalb von Immobilienfinanzierung oder Hypoport insgesamt da schon, das tatsächlich, ja, das hat auch was damit zu tun. Da sieht man wieder, was wir innerhalb von Europace tun, tun wir auch innerhalb von Hypoport. Die Unternehmen selbst sind natürlich auch in unterschiedlichen Zuständen, also unterschiedliche Phase des Unternehmens, unterschiedliche Leistungsfähigkeit und. Und deswegen gab es in anderen Unternehmen schon auch dort harte Einschnitte. Ja.
Also Europace macht ja grob, glaube ich, so 2/3, ne, des Umsatzes trägt es zur Hypoport-Gruppe dabei, ne? Ungefähr.
Na, da ist insgesamt Immobilie und Finanzierung. Also da sind wirklich dann alle Unternehmen dabei, die 10 plus Unternehmen aus Immobilie und Finanzierung, da hast du recht, das sind die 2/3. Gesamtumsatz ist sozusagen und der historische Kern auch von Hypoport, viel Wachstum ist ja dann auch im Versicherungsbereich entstanden und in den anderen Segmenten, ganz genau.
Okay, jetzt sind wir schon mitten bei Hypoport und Europace. Dann fass doch nochmal bitte kurz zusammen, womit sich die Gruppe und Europace insgesamt beschäftigt.
Ja, also Hypoport einmal ganz oben angefangen, besteht ja im Wesentlichen aus drei Segmenten. Also das eine ist das Finanzierungssegment, da sind Privatkundenfinanzierungen, Ratenkredite dabei, als auch gewerbliche und Immobilienfinanzierung, also für große wohnungswirtschaftliche Unternehmen, die Immobilienfinanzierungen dabei. Das ist das eine Segment. Das zweite Segment ist alles rund um die Versicherung, Versicherungsvermittlung, Bestandspflege und. Das ist das Insurance-Segment. Und das dritte eben ungefähr 2/3 in diesem ersten Halbjahr von Hypoport aus Umsatzperspektive des Immobilie- und Finanzierungssegment oder Real Estate and Mortgage, wie es im Reporting heißt auf Englisch. Und das sind so die drei großen Segmente.
Und wie groß ist die Hypoport-Gruppe? Kannst du uns da mal ein paar Zahlen an die Hand geben?
Ja, also wir haben ja das Glück, dass jetzt gerade der Halbjahresbericht auch kurz vor unserer Podcast-Aufzeichnung rauskam.
So ein Zufall.
Ja, immer wieder gut, wenn man mit transparenten Zahlen arbeiten kann. Da freut sich auch Investor Relations, wenn man da nicht so andeuten muss. Also insgesamt haben wir einen Umsatz von knapp 220 Millionen über alle drei Segmente tatsächlich gehabt im ersten Halbjahr. Und das ist eine Steigerung gegenüber dem ersten Halbjahr letztes Jahr von 22%. Was in Anbetracht des Marktes schon eine ganz gute Entwicklung ist. Und bei Real Estate and Mortgage, wo ich sozusagen meine Heimat habe, da sind wir sogar noch um 32% gestiegen. Da sind ein paar externe Umsätze dabei, die weil wir jetzt auch weiteres Geschäft clearen und poolen. Das heißt, es ist nicht ganz zu 1:1 vergleichbar, besser vergleichbar, wozu man sich den Rohertrag anguckt und der ist auch bei knapp 20% mit 19. Das ist schon ein richtig guter Beitrag, vor allem wenn wir uns anschauen, der Markt insgesamt ist ja 2022 plus ungefähr 50%, sagen wir immer, zurückgegangen. Und wir sind ja, das ist etwas, was wir in der Breite auch nicht gesehen haben auf Europace. Über alle Transaktionen, da sind es eher so, sagen wir mal, 70%, ungefähr 60-70%. Also ein deutlich geringerer Rückgang. Und von dort aus gehen wir jetzt wieder positiv nach vorne. Da merkt man schon deutlich, dass sich Zinsen verändert haben, dass sich die Leistungsfähigkeit verändert hat bei Menschen, dass Lohnerhöhungen stattgefunden haben, mit Sicherheit auch in den letzten anderthalb Jahren. Das heißt, die Inflationsveränderung wieder ein bisschen eingefangen worden ist an der Stelle. Und alles zusammen führt dann eben wieder zu einer besseren Leistbarkeit. Also die 1,x%, die wir mal hatten bis 2022, die wünschen sich sicherlich alle wieder. Aber wir sind auch nicht mehr bei 4, wir sind jetzt teilweise sogar unter 3% Zins. Das ist natürlich ein sehr gutes Signal in dem Markt und das sehen wir auch deutlich an den Zahlen.
Also ich kann mich noch daran erinnern, vor gut 2 Jahren, ne, also dann im Spätsommer 2022, als ihr dann im Prinzip die Prognose gekappt habt und auch gesagt habt, ihr gibt gar keine neue Prognose heraus. Ne? Und jetzt mit den Wachstumsraten ist aus deiner Sicht, sind wir über dem Berg, wenn ihr jetzt so diese stabilen Wachstumsraten an den Tag legt. Wie ist da deine Einschätzung?
Also noch haben wir ja unsere Prognose nicht verändert, auch zum Ende des Jahres. Da hat ja unser CEO Ronald im Investorencall letzte Woche auch sich klar dazu positioniert und gesagt, wir bleiben bei diesen Prognosen. Ich würde sagen, da ist eine große Zuversicht da. Ja, gibt gerade keine negativen Signale im Bereich jetzt alleine nur in der Immobilienfinanzierung, wo wir ablesen könnten, dass wieder rückgängig ist oder so. Externe Faktoren, so wie wir sie im 2022 hatten, die lassen sich natürlich nie ausschließen, aber alleine nur der Bedarf im Markt nach Immobilienerwerb, der ist nach wie vor hoch. Wir sehen auch, dass die Vermarktungszeiten langsam wieder zurückgehen. Wir sehen leider positiv, da gibt es ja immer zwei Seiten der Medaille, dass die Preise der Immobilien sich auch wieder verändern. Also letzter Immobilienpreisindex von Europace ist ja so, wir haben gesagt, das ist so eine flache horizontale Entwicklung, aber im Kern sieht man ja schon, dass das Tal an der Stelle durchbrochen ist und die Preise eher wieder steigen. Und das heißt, die ganze Verhandlungsfähigkeit, die in den letzten anderthalb Jahren zwischen Käufern und Verkäufern da war, die wird wahrscheinlich, wäre jetzt meine Prognose, auch wieder abnehmen. Und jeder, der mich immer fragt, sollte ich eine eigene Immobilie kaufen, wenn ich darüber nachdenke, ich würde sagen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, weil es wird nie wieder so günstig wie jetzt. Das ist einfach aufgrund des Neubaus, der da hinterherkommt, nicht erwartbar. Im Gegenteil, die Immobilien, die auf mich passen und meistens will man sich ja vergrößern, anstatt verkleinern, die werden ja auch immer weniger, weil die Menschen, die dann ausziehen aus der großen Immobilie, wollen sich selten verkleinern, die finden auch nichts Passendes. Also die Umschlagsgeschwindigkeit, die ist ein großes Problem und die wird wahrscheinlich schlimmer werden und das wird Einfluss auf den Preis haben. Und die Mieten nicht zuletzt werden sowieso Einfluss darauf haben.
Jetzt habe ich in eurem Halbjahresbericht, den du gerade angesprochen hast, die erfreuliche Nachricht auch drin gesehen, dass die Baufinanzierung von Bestandsimmobilien im zweiten Quartal sozusagen ein europäisches Rekordhoch hatte. Ja, also das vermittelte Baufinanzierungsvolumen, ne, oder was ihr damit umgesetzt habt. Insgesamt der dritthöchste Wert, also ist Was ist der Grund dafür? Seid ihr so kräftig gewachsen oder ist es einfach das beste Quartal gewesen ever aus anderen Gründen?
Ist sicherlich auch vielschichtig. Wir haben organisches und anorganisches Wachstum an der Stelle. Wir haben halt sehr erfolgreiche Vertriebe, freie Vermittlerorganisationen, die sich sehr gut im Markt positioniert haben, die denen Corona auch geholfen hat. Also wir haben mal 2021 ausgewertet, wie alleine sich das Geschäft verschoben hat von der Bankfiliale damals zum Vermittlersegment. Und das waren 5 Prozentpunkte auf dem Markt, zumindest was wir an unserem Transaktionsvolumen sehen können. Und die sind sehr gut aufgestellt, die können also schnell skalieren, können schnell auf Kundenanfragen reagieren. Das sind unfassbar viele Leads im Markt. Also niemand hat gerade ein Problem, sozusagen die Leads zu verarbeiten oder Leads zu bekommen. Im Gegenteil, ist es eher schwierig, Leads zu verkaufen, wenn ich welche übrig habe, sozusagen. Also das ist das eine. Und die Organisation, die haben zwar auch Cost-Cutting betrieben und haben teilweise natürlich bei der Mitarbeiteranzahl in der Beratungs unter den Beratenden reduziert. Und das kommt aber wieder zurück. Und dann haben wir eben auch ein gutes anorganisches Wachstum, in dem entweder Vertriebe sich für Europace entscheiden, freie Vermittler, oder vor allem auch, und das sehen wir ja ganz deutlich in den Zahlen von Genopace und von Finvas, wir haben eben auch immer mehr Geschäft, das über die Sparkassen und Volksbanken über Europace abgewickelt wird. Also wir zählen ja immer nur das Geschäft, das tatsächlich auch über Europace abgewickelt wird. Und da kommt auch eine Menge zusätzlicher Antrieb her.
Bei den Sparkassen mehr als plus 50%, ne? Und bei den Genossenschaften steht die 4 vorne, also 40% plus X, ja.
Ja, genau. Und das ist jetzt im Halbjahresvergleich 23 auf 24. Und das sind natürlich keine organischen Werte mehr. Also da passiert eine Menge Gutes, auch mit unseren Vertriebsgesellschaften, zum Beispiel bei Baufinex, die sehr erfolgreich auch die Volksbanken dabei unterstützen, Geschäft sozusagen über die Plattform viel einfacher, effizienter, transparenter zu beraten.
Lass uns mal über die Baufinanzierung vielleicht auch ein bisschen tiefergehender sprechen. Du hast ja eben schon ein paar Produkte genannt, an denen ihr gearbeitet habt und du auch persönlich passt, zum Beispiel OneClick. Wie ist denn eigentlich die Baufinanzierungsstrecke, wie hat die sich insgesamt verkürzt, vom Antrag bis zur Zusage? Was ist da in den letzten Jahren so passiert? Kannst du uns da mal ein Gefühl dafür geben, wie Technologie da auch geholfen hat, den gesamten Antragsweg zu verschlanken?
Ich habe die Q&A-Session vorhin angesprochen mit neuen Mitarbeitenden. Da kommt ja immer die Frage, seit wann gibt's eigentlich Europace? Und wir erzählen dann immer ein bisschen aus dem Geschichtsbuch, auch wenn ich kein Mitarbeiter der ersten Stunde bin, aber ein bisschen was haben wir ja trotzdem mitbekommen über die Jahre. Und damals war es ja noch Papierweitwurf. Ja, Zinsen wurden manchmal auf dem Papier berechnet. Excel war vielleicht noch gar nicht so verbreitet bei 1999. Wer hatte da schon Computer und Excel? Muss man ja fairerweise auch sagen, gab's, aber war auch noch nicht super verbreitet. Banken haben noch mit Terminals viel mehr beraten. Das ist die Welt, aus der wir kommen. So, und dann waren die Nullerjahre im Prinzip die Zeit, wo es darum ging, überhaupt den deutschlandweiten Vergleich zur Verfügung zu stellen. Also alleine das schon, dass ich eine echte Kondition am Point of Sale in der Beratung habe, auf Knopfdruck, und die Bank im Prinzip auswählen kann. Das wirkt heute wie, natürlich, das muss doch so sein, ja. Ich habe ja auch Amazon und kann da Toaster vergleichen. Also warum nicht auch die Finanzierung? Und trotzdem würde ich sagen, das ist schon auch eine Veränderung gewesen. Also da haben wir eine Menge auch im Markt bewegt. Und die Zeit danach, die 10er Jahre, da ging es im Wesentlichen darum, das immer mehr zu vereinfachen. Also vor allem die Finanzierungsberatung. Denn also wir haben ja mit Europace 1 der ersten Versionen, die entwickelt wurde seit 1999, etwas geschaffen. Das war schon cooler als Kernbankensysteme und trotzdem war es noch sehr bankennah. Ja, und mit Baufi Smart sind wir dann ja angetreten und haben gesagt, wir würden es gerne so einfach wie möglich haben. Sind dann Shortcuts gegangen, haben Vereinfachungen vorgenommen, haben einen neuen Rechenkern entwickelt und. So, und das sollte ja im Wesentlichen dazu führen, dass ich sehr schnell von der ersten Zinsindikation Richtung Antrag komme. Und dann war die Frage, okay, wo sind jetzt eigentlich noch die Knackpunkte? Warum ist der Prozess heute immer noch unzuverlässig, langsam? Wieso gibt es Ablehnungen und, und? Und in dem Punkt sind wir halt Stück für Stück durchgegangen und haben als erstes Puzzleteil im Prinzip mal so als wie so ein Testballon eine erste KI entwickelt, die die Antragswahrscheinlichkeit ermittelt hat. Die also geguckt hat, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Antrag so in der Konstellation heute von der Bank genehmigt wird, auf einer Skala von 1 bis 10. So, das war so das erste kleine Helferlein. Das haben gar nicht so viele gekannt. Und jedes Mal, wenn sie es gesehen haben, haben vor allem die Profis gesagt, genau das hätte ich auch gesagt. Ja, also da hat man schon gemerkt, die Daten fangen an, eine größere Rolle zu spielen, weil was haben wir natürlich getan? Wir haben geguckt, Anträge, die so ähnlich sind wie dieser, wurden die von Banken, von welcher Bank wurden die genehmigt? Und das auf einer Skala von 1 bis 10. So, und das Bauchgefühl des Profis, der ist natürlich dem sehr nah, ja, weil die machen viele Anträge pro Tag. Und der nächste große Block war tatsächlich so eine meiner ersten, eins meiner ersten Themen als Vorstand war die Frage, können wir die Unterlagenbeschaffung verbessern? Also können wir das Sortieren der Unterlagen automatisieren? Also wir reden über 2017. Es gab damals zwei vergleichbare Systeme mit großen Softwarelösungen, mit eigenem Scanner und so Spezialsysteme für viel, viel Geld. Aber für jeden da draußen gab es nichts. Und da war eine Menge manueller Pflegeaufwand notwendig. Und wir haben dann die Unterlagenakte entwickelt und wir haben gemessen vorher im Schnitt 30 Minuten für einfach nur sortieren und kategorisieren, danach 30 Sekunden. Also das war so der erste Schritt und ich würde sagen, in 90% der Fälle ist es auch genauso. Es gibt immer noch Fälle, wo es natürlich die ein bisschen komplexer sind, wo du mehr Unterlagen hast, wo du mehr als eine Immobilie hast, die sind immer noch anspruchsvoll. Da werden wir jetzt demnächst was liefern, wo es auch da für diese Vorgänge besser wird. Aber tatsächlich diese dramatische Verkürzung, die war ein großes Thema für uns und persönlich auch die Menge an Papier, die dabei produziert wurde. Also ich kannte Vertriebe, die haben die Unterlagen vom Kunden per E-Mail bekommen, also eingescannt, haben die ausgedruckt, haben die auf dem Schreibtisch sortiert, hatten einen extra großen Schreibtisch nur dafür, haben die dann wieder auf einen Stapel mit Trennblättern zusammensortiert und haben die wieder neu eingescannt, um sie zur Bank zu schicken, die sie wieder ausgedruckt haben. Das war das Verfahren. Und also wirklich verrückt, was auch an Menschen, an Zeit, an Geld, Energie dafür investiert werden musste. Und das zu reduzieren ist ein großes Thema. Und so, das liegt jetzt aber alles schon 5 Jahre her. Ja, und dazwischen eben auf dem Weg eine einfachere Ergebnisliste mit, die am Ende Vorschläge auch macht. Und manche sagen, nehme ich gerne. Andere sagen, bin Profi genug, brauche ich nicht. Gucke ich selbst in die Liste. Da haben wir auch gemerkt, wir müssen für diese unterschiedlichen Vertriebsansätze die Lösungen bereitstellen. Das heißt, die müssen schon schauen, was passt für mich. Ich brauche niemanden dazu überreden, zu sagen, du musst es so oder so machen. Das funktioniert nicht. Dazu haben wir einfach zu viele unterschiedliche Beratungsansätze, muss man ja fairerweise sagen. Genau, ja.
Also dramatische Verkürzung, jetzt ist One-Click, hast du ja auch eben angesprochen, was sind so die Voraussetzungen, dass ich One-Click auch nutzen kann und ist One-Click wirklich One-Click oder ist es vielleicht auch Three-Click?
Ja, also die Inspiration kam damals für mich für One-Click eigentlich tatsächlich von Amazon, die hatten ja diesen One-Click-Button, den gibt's heute auch immer noch, ich glaube, heißt auch sofort kaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und die hatten ja eine ganze Zeit lang Patent darauf. Das wussten viele nicht und ich dachte, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Es wirkt immer ein bisschen überfordernd, wenn man wirklich nur einmal klicken muss und es ist danach weg. Aber die Idee dahinter, dass ich theoretisch auch sagen könnte, ja, ich hätte gerne diese Finanzierung und zwar auf einen Klick. Das ist grundsätzlich schon auch so. Jetzt habe ich bei Amazon immer den Vorteil, ich bin schon registriert, ich habe schon mal meine Kontodaten hinterlegt. Also eigentlich sind es da auch mehr Klicks, aber das merken wir immer nicht, weil wir einfach zu oft vielleicht da bestellen oder schon einmal registriert sind. In der Immobilienfinanzierung sieht es ein bisschen anders aus. Diese Registrierungsinfos, wenn man so will, die muss ich natürlich trotzdem beibringen. Ja, die grundsätzliche Idee dahinter war, dass ich am Point of Sale ein verbindliches Angebot bekomme, dass ich am Point of Sale schon die Zusage bekomme. dass die Bank dahinter immer noch einen Prozess hat, dass sie teilweise auch eine manuelle Prüfung noch macht, dass sie teilweise natürlich die Besichtigung der Immobilie noch stattfindet, dass vielleicht noch ein Gutachten geschrieben wird, das ist alles außen vor. Ja, wir haben ja auch nicht sofort Auszahlung gemacht, wir haben nicht ersetze den Notar gemacht, sondern wir haben einfach gesagt, mach mal das, was sonst 2 oder 3 Wochen manchmal dauert, bis die Kreditentscheidung durchgeführt worden ist. Und die Voraussetzung dafür ist ziemlich einfach tatsächlich. Wir haben das Produkt immer stärker vereinfacht, dass es am Ende so ist, dass Banken sich eigentlich nur dafür entscheiden müssen. Wir machen 6-wöchiges Onboarding. Es müssen Prozesse sicherlich umgestellt werden. Es muss auch die Compliance-Abteilung nochmal drauf gucken. Das muss Legal nochmal drauf gucken. Da sind ja viele Fragen. Wir haben ja immerhin bewiesen, dass es geht. Ja, es gibt ja große Banken wie die Sparda BW, die es sehr erfolgreich in ihrem Geschäft einsetzen. Und sozusagen die Frage, ob es geht, ist damit beantwortet. Es braucht immer noch Mut. Da bin ich wieder bei meinen Early Adoptern. So wie wir die auf der Vertriebsseite haben, haben wir die auch auf der Bankenseite. Es gibt halt Banken, die sind nicht so progressiv unterwegs. So, aber grundsätzlich kann es jeder benutzen. Und weil wir das ursprünglich war die Idee, dass wir sofort mit Überschnittstellen die Kreditentscheidungen uns auch aus den Banken holen, bestätigen lassen. Und um aber starten zu können, haben wir damals gesagt, wir brauchen von euch ein Team, das zusichert, dass die Kreditentscheidung von euch nochmal innerhalb von 4 Stunden, also im Prinzip das Ersetzen der technischen Schnittstelle, stattfindet. Da wird prüft also ein Mensch nochmal die Daten, die wir fertig aufbereitet zur Verfügung stellen und sagt dann, ja, ich stimme dem zu, was dort als Vorlage sozusagen beschrieben worden ist. Wir sind heute bei unter 30 Minuten im Schnitt bei den Kreditentscheidungen. Also das ist 4 ist das Maximum, 30 ist heute das Ergebnis aus 2 Jahren Produkt, was ziemlich cool ist. Und wir haben halt gemerkt, wir müssen die Hürde noch weiter senken. Sind immer noch nicht alle bereit, weder auf der Vertriebsseite noch auf der Bankenseite, diesen Schritt schon zu gehen, sich das sozusagen zu trauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn der Markt runtergeht und ich weniger Geschäft bekomme, ist der Bedarf auf Bankenseite und auch auf Vertriebsseite natürlich nach so kurzen Prozessen auch geringer geworden. Und was wir jetzt als letztes an der Stelle gelauncht haben, ist Entry, unser Produkt für die Bonitätsbewertung. Also das, was wir aus der Ratenkreditwelt schon alle kennen, dass ich im Prinzip anfangen kann, sofort die Kontoauszüge digital zu analysieren und zu sagen, Haushaltsrechnung passt, auf der Seite gibt es keine Fragen mehr.
Hört sich cool an. Also was sind jetzt die größten Einwände dann auf Kundenseite, das nicht zu nutzen? Du hast gerade angesprochen, sozusagen Baufinanzierungsberater drehen tendenziell vielleicht auch immer noch ein bisschen Däumchen, beziehungsweise werden auch intern umgeschichtet, ja, weil sie einfach nicht das Volumen haben, was sie auslastet. Was gibt's für weitere Einwände, das so einzusetzen?
Ja, also das war jetzt so auf der Kreditentscheidungsseite. Ja, also ich habe sozusagen die Teams, die Kreditentscheidung durchführen, und habe gerade gar nicht den Bedarf, das umzusetzen. Tatsächlich auch da wieder der Rückgang 2022 hat nicht nur bei uns, sondern auch auf Bankenseite eben dazu geführt, dass schon geplante Projekte auch einfach gefreezed wurden, also einfach dann nicht durchgesetzt wurden, umgesetzt wurden, um eben die Kosten zu reduzieren. So, das ist auch erstmal grundsätzlich nachvollziehbar als Thema. Und jetzt wird, glaube ich, mit dem Anstieg des Marktes wieder erst relevanter werden. Wie schnell kriege ich die Kreditzusage? Wie verbindlich ist die Kreditzusage? Denn dieses Thema ist grundsätzlich nicht weggegangen. Und ich denke, dass wir da wieder jetzt ein Aufleben erleben werden. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon über 50 Banken alleine für Entry, die sozusagen im Markt auch den Bonitätscheck digital anbieten. Und das ist sozusagen die kleine Schwester von OneClick. Da kann man also relativ schnell sehen, wie gut ist die Kreditzusage oder wie schnell kann man die eigentlich beschleunigen. Wir haben noch einige Produkte im Hintergrund, die Banken dort helfen werden, auch einfacher und schneller entscheiden zu können.
Inwieweit kommt da jetzt schon KI auch zum Einsatz? Du hast jetzt eben gesagt, rund um die Zusagewahrscheinlichkeit, das war so ein KI-Point. Gibt es noch weitere Punkte, wo künstliche Intelligenz im Einsatz ist?
Ja, also Unterlagenakte ist ein ganz klares KI-Thema, ja. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein 100 Seiten PDF-Dokument und soll jetzt mal als Mensch identifizieren, an welcher Seite beginnt ein neues Dokument und wie heißt dieses Dokument, da haben wir einen 3-stufigen Algorithmus, der das auseinandernimmt, dann würde ich sagen, das ist auch das wahrscheinlich anspruchsvollste System. Das zweite ist dann die Ermittlung der passenden Finanzierung. Also auch das ist am Ende ein Algorithmus. Jetzt müssen wir mal gucken, KI wir bauen keinen Schachcomputer, ja, in dem Modell, sondern wir machen etwas, was einen wirklichen Impact auf Menschen da draußen hat. Und wir wägen immer genau ab, was ist das passende Verfahren dafür. Ja, also wenn man jetzt sagt, künstliche Intelligenz ist einfach nur, sind statistische Algorithmen unterschiedlicher Tiefe. Ich will gar nicht ins Detail gehen, aber ist ein statistisches Verfahren jetzt schon eine KI? Ich würde sagen nicht, ist aber ein Advanced Model, das kann man schon so nehmen. Und passt es eher Richtung KI, wenn wir Richtung Kreditentscheidung gehen, Kreditentscheidungsaufbereitung, dann ist es eher regelbasiert, weil es muss transparent, es muss nachvollziehbar sein. Es darf da nicht zu Überraschungen kommen. Ja, es ist also, weiß ich, wenn ich jetzt auf meinem Telefon was diktiere und da kommt ein falsches Wort bei raus, weil die KI das nicht richtig erkannt hat beim Diktieren, dann ist das halt nicht so kritisch, wie ich interpretiere die Daten falsch. Und da müssen wir schon achtsamer mit umgehen. Das heißt, auf der gesamten Bandbreite von einem hochgradigen automatischen System, wo man sozusagen nicht mehr einfach nachvollziehen kann, zumindest nicht mehr menschlich mit wenn A, dann B Regeln. Das haben wir, und wir haben aber auch eher regelbasierte Systeme. Und OneClick geht eben mehr in die regelbasierte Systeme-Ecke, weil wir eben dort eine große Nachvollziehbarkeit auch brauchen.
Diese Regeln, schaut sich die jemand an außerhalb von Europace, wie zum Beispiel die BaFin und die Banken? Man muss ja auch sicherstellen, dass es sozusagen diskriminierungsfreien Zugang zu Kredit Möglichkeiten gibt, oder?
Ja, ja, genau. Also es ist am Ende die Hoheit der Bank. Die Bank hat ja ein abgenommenes System mit der BaFin. Also auch das ganze Kreditentscheidungshandbuch ist ja de facto dahinterlegt. Und da gelten die gleichen Regeln wie die wir heute auch schon kennen. Europace besteht ja aus einem System, da ist je Bank über 1000 Parameter hinterlegt. Und diese Parameter sind sozusagen die Feinsteuerung des Kredithandbuchs. Und jetzt kommt OneClick dazu und validiert nochmal die Daten, die reingehen in diese Kreditentscheidungsparameter. Das ist sozusagen die Magic dahinter. Und das ist natürlich sehr einfach, weil wir jetzt den sozusagen Eingabe und erwartete Daten einfach der Bank gegenüberstellen und sagen, als Vorbereitung, schau mal hier, diese Daten haben wir validiert und wir glauben, dass die korrekt sind. Du kannst es jetzt nochmal im Rahmen dieser vierstündigen Prüfung nochmal selbst validieren, und je mehr Sicherheit, da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen, über den Algorithmus entsteht, desto schneller kann man auch in den Automodus gehen.
Und was bedeutet das auf der Personalseite dann bei euren Kunden, die sowas einsetzen? Was ändert das an dem Personalbedarf, je Baufinanzierung? Das muss ja letztendlich der Business Case, stelle ich mir so vor, auf eurer Kundenseite, ja. Durch den Einsatz von Technologie auch den Mitarbeiterbedarf letztendlich runterzufahren.
Also ich glaube, dass das auch ein Treiber sein kann. Wir haben aber keine Daten dazu, die sozusagen das einmal runterrechnen. Im Moment würde ich sagen, geht der Hebel eher immer in die andere Richtung, dass man dann mehr Geschäft entgegennehmen wollen würde, weil ich es stärker automatisieren kann. Also es wird sozusagen nicht gegengerechnet gegen Personalabbau, sondern gegen mehr Geschäft. Muss immer zur Bilanz passen, ja, oder beides. Das kann auch eine Mischung sein. Das heißt, da entsteht eine ganz andere Steuerungsmöglichkeit. Also die habe ich vorher nicht gehabt. Vorher war meine Grenze einfach immer die Anzahl der Menschen, die ich habe. So viel Geschäft kann ich entgegennehmen. Und wenn ich als Bank nur im Schnitt, weiß ich, 3 Anträge pro Mitarbeitenden pro Tag verarbeiten kann, dann ist das meine Grenze. Und jetzt geben wir ihnen halt die Möglichkeit zu sagen, du kannst auch 6 oder 9 machen, weil du einen ganz anderen Prüfmechanismus hast. Aber wir sind noch, würde ich sagen, ein ganzes Stück von weg, dass man für die Breite des Marktes von einer starken Automatisierung sprechen kann. Dazu sehe ich einfach noch zu viele Vorbehalte oder auch zu wenig vielleicht Innovationsgetriebenheit an der Stelle.
Aber das ist ja letztendlich, glaube ich, dann auch die Vision, ne, die da ein Stück weit dahinter steht, dass man sich in diese Richtung entwickeln möchte. Und aus Kundensicht ist das natürlich absolut cool und wünschenswert. Und mit Blick auf die Kunden, die sich letztendlich auch dem Wettbewerb stellen in der Baufinanzierung, kannst du uns da ein bisschen ein Gefühl dafür geben? Ich sehe immer noch viele Banken, Sparkassen, die letztendlich nur ihre eigenen Konditionen anbieten und sich nicht öffnen dem Wettbewerb. Sparkasse Bremen ist jetzt zum Beispiel aus der Sparkassenwelt sicherlich ein Beispiel, die da sehr sehr offen mit umgehen, auch mit dem Wettbewerbsdruck. Wie viele stellen sich so dem Wettbewerb? Was sind da eure Zahlen?
Also fangen wir mal eins vorne an. Ich glaube, seitdem es Europace gibt und spätestens seit den letzten 10 Jahren und auch seitdem es Interhyp gibt, müssen sich Banken diesem Wettbewerb stellen. Also egal welche Banken, regionale Banken, überregionale Banken. Im Schnitt haben wir, glaube ich, 1,3, 1,5 Angebote pro Kunde, die der Kunde hat, also Kunden da draußen vergleichen, das ist schon mal das eine. Und was wir ja typischerweise erleben, ist, dass der Kunde das dann offenlegt und die Bank dann gucken kann, möchte ich dem gegensteuern oder nicht. Wir sind ja die Kunden, die mit Europace die transparente Beratung umsetzen, also in der Bankfiliale, wo ich als Bankberaterin tatsächlich meinem Kunden zeige, du hast hier nicht nur das Sparkassenangebot, sondern du kannst hier auch ein Angebot einer anderen Bank von mir bekommen. Die machen das ja einerseits wegen des transparenten Angebots und andererseits machen sie es auch, weil sie sagen, was ist der Unterschied zwischen meinem Angebot und dem anderen Angebot, was ich natürlich als Bank nochmal auf eine ganz andere Art erklären kann. Also es ist nicht immer nur eine Preisfrage oder so. Ich glaube, aus Kundensicht ist es vor allem die Frage, habe ich jetzt das für mich passende, habe ich jetzt das für mich beste Angebot? Und manchmal ist es eine Preisfrage, manchmal ist es auch eine welche Eigenschaften hat diese Finanzierung? Wie viel Sondertilgung kann ich machen? Wie viel Tilgungssatzwechsel kann ich machen? 1000 Sachen, die mir einfallen. Und manchmal ist es auch schlichtweg, ich will bei meiner Hausbank bleiben. Aber ich will wissen, was wäre sonst noch da gewesen? Und das ist total wichtig, weil ich vergleiche heutzutage alles. Ja, Idealo ist mein bester Freund, wenn es darum geht, um was Neues anzuschaffen und zu gucken, wie ist eigentlich die Preisentwicklung da draußen, ist das ein guter Preis? Und jedes Mal, wenn ich dann in den Laden gehe und der Laden sagt, nee, aber wir haben hier den Ladenpreis, das gibt's ja nicht mehr. Also verstehe ich nicht. Und da reden wir teilweise über 30% Unterschied. Also das darf nicht passieren. Und insofern sehen wir eine immer größere Adoption Rate bei Banken. Volksbanken, Sparkassen, die tatsächlich diesen Weg gehen und die sozusagen ihren Kunden immer zusätzlich diese Angebote auch zeigen. Muss aber auch dazu sagen, ist nicht so, dass die jetzt eine Vermittlungsquote von über 50% hätten. Also das ist ja kein, die sind noch nicht wie ein freier Vermittler unterwegs, sondern sie haben diese Angebote eben auch wirklich, um dem Kunden zu zeigen, dass das steht noch zur Alternative, um die auch wirklich mit ihm zu diskutieren. Und ich habe selbst erlebt in einer Sparkasse, wie herausfordernd es ist für mich als Mitarbeiterin mit der Sparkasse, die ich damit assoziiert bin, damit groß geworden bin, vielleicht meine Ausbildung damit gemacht habe. Und jetzt steht da mehr als ein Angebot. Da liefern unsere Kollegen dann von Finmas und von Genopace bzw. Baufinext gute Unterstützungsangebote, weil das ist eine Herausforderung. Also einfach so Drittvermittlung an andere zu machen, ist etwas, was man lernen muss. Das ist nicht so mal eben da, bloß weil man jetzt eine Funktion freischaltet. Das ist tatsächlich ein anderer Ansatz von Vertrieb. So, aber einer, der sehr positiv aufgenommen wird und für den sich eben doch immer mehr entscheiden, weil sie eben sehen, wenn ich es nicht dem Kunden mit anzeige, dann geht der ja woanders hin. Und wenn ich den jetzt zu einem anderen Berater, zu einer anderen Beraterin verlieren möchte, das möchte ich auch nicht.
Ich möchte die Kundenschnittstelle weiter bedienen. Ne? Am liebsten mit den eigenen Produkten und Services, aber zur Not eben auch mit denen vom Markt.
Naja, und das ist natürlich so aus einer Banksteuerungsperspektive auch total spannend, weil manchmal kann ich gar nicht mehr auf mein eigenes Buch nehmen. Oder bestimmtes Geschäft biete ich einfach nicht an. Da meine ich nicht mal bestimmte Ausläufe, sondern in einer bestimmten Region oder. Aber ja, richtigerweise geht es darum, weiter mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und diese Vielfalt, die ist natürlich auf einmal viel größer. Vorher hatten sie nur eine Antwort und die hieß ins eigene Buch oder gar nicht.
Ja. 600 Banken und Sparkassen nutzen jetzt, glaube ich, diese Echtzeitkonditionen-Vergleich dann über Past, ne? Heißt es dann bei euch im Hypoport, als Hypoport-Produkt, ne?
Also die zeigen wir mit an, die nutzen es nicht selbst.
Genau. Mhm. Und Amper ist ja dann auch nochmal ein Ansatz, um das Ganze auch in externe Websites auch mit einzubinden. Und wie ist da so die Resonanz im Markt zu diesen Ansätzen Amper und Past?
Ja, also da sind ja verschiedene Bauteile, die zusammengehören. Die Idee ist ja tatsächlich zu gucken, okay, wo fange ich eigentlich mit der Customer Journey an? Also ja. Als Finanzierungsberater typischerweise, wenn ich den Lead irgendwo generiere oder einkaufe, jetzt die Frage, wo kommt dieser Lead eigentlich her? Der kommt manchmal natürlich aus einfach, ich interessiere mich für Finanzierung, aber ganz oft kommt der eben von der Immobilie, weil die meisten Menschen suchen an irgendeiner Stelle, ob bei Makler, bei Portalen, bei ohne Makler, die Immobilie. Und sagen dann so, jetzt habe ich hier eine Immobilie, kann ich mir die überhaupt leisten? Und dann geht der Kanal wieder los. Und ich würde schon gerne, dass der Weg so einfach wie möglich wird für VerbraucherInnen da draußen, dass sie sehen können, welche Immobilie passt zu mir und welche Immobilie kann ich mir leisten. Und wir reden heute oft über Finanzierungssummen, ja, also wo ich im Prinzip irgendwo hingehen muss und sagen könnte, das ist mein monatliches Gehalt, dafür kann ich mir, weiß ich, eine Immobilie für 400.000 Euro leisten, weil ich habe noch so und so viel Eigenkapital, ja, und jetzt gehe ich wieder auf die Portale und muss jetzt immer wieder gucken, Immobilie, sind das, wie hoch sind die Nebenkosten, muss die anfangen rauszurechnen, also ist noch nicht so einfach, wie es mir wünschen würde. Und idealerweise kommen wir aber an den Punkt, und dafür bieten wir halt alle Möglichkeiten an, zusammen mit Ampere über den Leadsmart-Marktplatz, dass man sich direkt an der Immobilie auch integrieren kann. Haben wir zuallererst mal im Volksbankensektor getan, wo wir also Volksbanken, die selbst in der Vermarktung FIO einsetzen, die Lead-Übernahme in die Finanzierungswelt dieser Volksbank steuern, so dass ich als Kunde sehr schnell sehen kann, welche Immobilie kann ich mir leisten, welche passt zu mir. Und sukzessive wird es ausgeweitet werden können dann auf das Finden der Immobilie, das Suchen der Immobilie, so dass der Kunde im Prinzip entlang der Customer Journey nicht mehr die Daten nochmal neu eingeben muss. Und wenn er sagt, okay, diese Immobilie hat sich vielleicht zerschlagen, weil ich war drin, ich habe die besichtigt, die hat mir nicht gefallen, dann gehe ich wieder zurück, aber meine Daten sind noch da. Und ich kann die nächste wiederfinden. Oder wenn ich die nicht, wenn gerade keine da ist, werde ich benachrichtigt, wenn eine neue passende Immobilie stattfindet. Und dann gehe ich wieder zurück in die Finanzierungsberatung, weil die kennt mich schon da und die ganze Verbindung ist schon da. Das ist so die Vorstellung, die ich habe. Und irgendwann kann ich dann wirklich sagen, ja, das hat jetzt alles geklappt. Ich habe die Immobilie besichtigt. Wir haben schon einmal über die Finanzierung gesprochen. Wir machen das jetzt. Und alle Unterlagen sind auch schon da. Und die Unterlagen, die noch nicht da sind, werden automatisch besorgt. Also weniger Dateneingabe, weniger Unterlagenbeschaffung. Und das, was beschafft werden muss, wird weiter automatisiert. Das ist die Vorstellung, die ich da hätte. Und das größte Problem dann irgendwann ist, dass die Immobilien überhaupt am Markt sind und sichtbar werden.
So eine durchschnittliche deutsche Baufinanzierung. Wenn ihr jetzt alle Baufinanzierungen mal nehmt, die über eure Marktplätze abgewickelt werden, was kommt dann im Durchschnitt bei raus? Wie sieht die heute aus? Du hast eben von 1,4, 1,5 Anfragen je Kaufinteressent gesprochen. Wie sieht so eine durchschnittliche deutsche Baufinanzierung aus?
Ja, also da haben wir einen ganz guten Überblick. Wir haben ja über 30 Milliarden an Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr abgewickelt. Ich habe hier unseren ETB offen. Den kann sich auch jeder auf report.europace.de abrufen. Das heißt, auch nochmal zum Nachlesen, wenn der Podcast rauskommt, kann man da die aktuellen Daten jeden Monat sehen. Wir schauen uns die durchschnittlichen Tilgungssätze an. Wir reporten die über die gesamte Finanzierung und auch für Erstfinanzierung und Anschlussfinanzierung. Die Daten sieht man dort also. Und man sieht natürlich deutlich, um die Leistbarkeit zu erreichen, die bei gestiegenen Zinsen notwendig ist, sind die Tilgungen runtergegangen. Also sukzessive seit 2022 sind die Tilgungen runtergegangen. Wir sind heute bei gut 1,6 im Schnitt. Das sind die letzten Zahlen.
Also nicht Annuität, sondern Tilgung.
Ja? Die Tilgung, genau, 1,6%. Habe ich hier und dann haben wir bei Erstfinanzierungen, also ich mache jetzt mal bewusst die Erstfinanzierung, sprich der Kauf einer bestehenden Immobilie oder der Neubau, im Schnitt eine Darlehenssumme von 345.000 über die gesamte Plattform. Also das ist schon auch immer weiter steigend. Vor einem Jahr waren wir noch bei 329.000. Und gleichzeitig geht so, naja, ich will noch nicht von einem Trend sprechen, aber ein bisschen vielleicht der Beleihungsauslauf zurück. Wir sind da jetzt bei knapp unter 90%, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Da merkt man eben auch, dass eins der großen Probleme ist die Eigenkapitalquote. Also Kaufpreise mit Sicherheit auch, aber vor allem zunehmend das nicht vorhandene Eigenkapital. Ich glaube auch, dass das nachhaltig eigentlich das größte Hemmnis sein wird. Auf Social Media wird ja immer wieder das Meme kolportiert, dass eigentlich nur noch Leute, die erben, sich neue Immobilien leisten können. Würde ich sagen, das müsste gar nicht so sein. Aber ganz klar ist, wenn ich mich von heute auf morgen entscheide, aus meiner Mietwohnung, die ich vielleicht 10 Jahre gehabt habe, mit einer recht günstigen Rate, also oder in dem Fall Mietzahlung, ins Eigentum zu gehen, dann kann ich eben manchmal schon sehr überrascht werden, wenn ich dann nicht noch parallel Geld für die fürs Eigenkapital zurückgelegt habe.
Ja. Deswegen bleiben auch so viele in ihren Mietwohnungen, ja, und da findet im Moment so wenig Bewegung statt, ja.
Also absolut. Die Menge an Angebot, ich meine, es gab eine Menge Angebot, das ist ja deutlich nach oben gegangen seit 2022. Da gab es eine Menge Verhandlungen auch über Preise, haben wir erlebt. Wir haben Preisrückgänge erlebt, auch die werden weniger. Also die Bereitschaft, sozusagen Preisnachlässe auf die vermarktete Immobilie zu geben, wird geringer. Das sehen wir immer an den Daten unserer Kollegen bei Value. Auch der Value Report ist ja öffentlich verfügbar und abrufbar. Das sind sehr gute Daten und Statistiken über die Preisentwicklung nochmal. Und ja, aber weil eben auch so wenig Angebot ist auf der Seite, also die Frage ist ja immer, wenn ich heute Immobilieneigentümer bin, so wie wir jetzt gerade auch, in welche Immobilie würde ich denn gehen? Wie müsste die denn aussehen? Wo müsste die denn sein? So, und bevor ich die nicht finde, gehe ich aus meiner Immobilie ja hier auch nicht raus. Und damit hat man so einen kleinen Catch-22. Das ist also ein großes Problem, dass die Umschlagsgeschwindigkeit dadurch immer weiter abnehmen wird, weil eben so wenig Angebot auf der anderen Seite ist. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es eine Frage von Leistbarkeit ist, wenn ich schon Immobilienvermögen habe und heute schon abbezahle. Also außer es ist relativ alt. Aber wenn ich jetzt aus den letzten 10, 15 Jahren komme, dürfte es anders aussehen. Ja.
Und wie lange dauert so eine von der initialen Anfrage dann eben auch bis zur, ich nehme jetzt wirklich die Finanzierung und kaufe die Immobilie? Seht ihr da auch vielleicht auch eine Verkürzung in dieser Dauer?
Also noch nicht ausschlaggebend. Wir haben ja, also muss fairerweise sagen, dieser Funnel-Übergang von der Vermarktung der Immobilie bis hin zu, ich möchte die Immobilie dann finanzieren, das wäre ja eigentlich der Interessante. Ich habe die gefunden und habe mir die angeguckt, hatte das erste Gespräch und dann hat die Finanzierung stattgefunden. Das ist relativ schwer übergreifend zu messen, weil natürlich die Quelle für die Immobilie kann irgendeine sein, irgendein Portal. Man hat die Daten gar nicht immer so sehr. Ja. Und was dann ja auch noch total ausschlaggebend ist, ist je nach Vertriebskanal funktioniert der Prozess ganz anders. Wir haben Vertriebskanäle, die sind super strukturiert, die planen so für ein Gespräch eine Stunde ein und dann gibt's vielleicht nochmal einen Puffer von einer Stunde für Nachfragen und Folgegespräche. Und wir haben andere Vertriebskanäle, die haben so 6 bis 8 Stunden Zeit pro Kunde eingeplant über den Verlauf. So. Und dann hängt es natürlich stark davon ab, was ich für eine Immobilie suche. Deswegen ist es so pauschal, statistisch vielleicht auch gar nicht zu beantworten. Hm. Man müsste immer schauen, was ist das für eine Art Immobilie, in welcher Region ist die? Berlin ist was anderes als Brandenburg an der Havel. Und dann, was ist das für ein Vertriebskanal? Und da gibt es schon große Unterschiede, ja.
Ja. So, in eurem Investor Relations Report, den wir heute schon ein paar Mal zitiert haben, ich spreche ja auch von Marktanteilen. Da gibt ihr so 25-30% an. Wie groß ist denn der Markt und wer sind so eure Marktbegleiter?
Also wir gucken immer auf den gesamten Immobilienfinanzierungsmarkt. Der wird ja von der Bundesbank reported. Und wir haben mal so als Schätzung für dieses Jahr von 180 Milliarden für uns intern gesprochen, wo der Markt sich hin entwickeln könnte. Und natürlich ist es so, nach außen kommunizieren wir für die Finanzierung immer das Volumen vor Storno. Das heißt, das lässt sich natürlich jetzt nicht 1:1 in den Marktanteil umrechnen, aber der Wettbewerb selbst ist natürlich auf der einen Seite andere Vermittlungsplattformen und primär immer noch die Bankfiliale.
Wo steht die Bankfiliale so ungefähr?
Ja, also glaube, kann man ganz gut aufteilen in 30-30 für die regionalen Institute und ja, dann nochmal die überregionalen Banken, wobei es da ja auch teilweise einen großen Zurückgang gab bei einigen Häusern in den letzten 2 Jahren. Das ist schon manchmal auch dramatisch.
Jetzt haben wir tatsächlich viel über die Baufinanzierung gesprochen und den Markt insgesamt. mit Blick so auf die Immobilienmakler. Wie kann ich eure Produkte nutzen, wenn ich jetzt sage, cool, One-Click passt, das kann ich mir alles vorstellen. Was sind so die Voraussetzungen, dass ich mit Hypoport als Konzern ins Geschäft kommen kann?
Als Immobilienmakler, nicht als Immobilienfinanzierer.
Ja, genau.
Die große Herausforderung an der Stelle ist die Vernetzung von Immobilie und Finanzierung. Das ist ja so mein Herzensthema in meiner aktuellen Rolle, ja, in der Real Estate Mortgage AG.
Das macht total viel Sinn, ja.
Und also ich als Immobilienmakler, ich kann die Frage auch umgekehrt stellen, ich als Immobilienfinanzierer, wie komme ich mit Maklern eigentlich in Kontakt? Das wirkt heute noch ganz schön von der Hand gestrickt. Ja, also wenn ich FIO-Kunde bin, dann kann ich sehr einfach die Vernetzung von Immobilien und Finanzierung aktivieren. Das haben wir jetzt für Volksbanken ja entwickelt. Und wir sind in weiteren Projekten für banknahe Vertriebe, wo ich dann einfach die Immobilienfinanzierung der Bank mitverwenden kann, dann in der Vermarktung. Also wo ich dann schon sehen werde, wer kann sich das leisten, wo stehen die Kunden. So, da spielt LeadSmart dann eine große Rolle in dieser Vernetzung zwischen Immobilien und Finanzierung. Da habe ich dann auch als Finanzierungsberaterin sofort Überblick darüber, wie aktiv sind die Kunden und. Dieses off the shelf. Ich bin der Immobilienmakler vor Ort, ja. Ich habe meine eigene Webseite. Du könntest jetzt anfangen natürlich mit LeadSmart und einer eigenen Baufi-Past-Oberfläche Finanzierungsleads zu generieren. Die Frage ist, wo gehen die hin? Mit wem arbeite ich eigentlich zusammen? Habe ich einen Finanzierungsberater vor Ort oder verkaufe ich die Leads dann über LeadSmart weiter? Das sind alles Sachen, die werden in der Zukunft möglich sein und die sind heute teilweise schon möglich, aber die sind noch nicht eingespielt, weil ich eben immer noch wahrnehme, die beiden Welten sind total unabhängig voneinander. Ja, als Immobilienmakler ist mein Hauptthema, ich konzentriere mich darauf, Neukunden im Verkauf zu generieren, ja, und die Kunden sozusagen über diese Schwelle zu bringen. Aber wünschenswert wäre für mich ja eigentlich, dass er sich auch um diese Finanzierungsseite keine Gedanken mehr machen muss. Als wir 2019 diese Immobilie hier gekauft haben, hat meine Maklerin damals auch gesagt, ja, ich brauche jetzt folgende Unterlagen von Ihnen und da muss auch die Bestätigung der Bank drin sein, dass sie sich finanzieren wird. Das ist, also das, da bräuchte ich eigentlich den Verbraucher gar nicht zur Bank schicken müssen. Das können wir heute alles schon automatisch. Und dann haben beide das gute Gefühl. Ja, das ist also nicht mal mehr ein Dokument, sondern das ist wirklich eine auswertbare Darstellung in der Anwendung. Aber off the shelf gibt's heute einfach noch keine guten Lösungen dafür in der Breite, die ich einfach x-beliebig miteinander vernetzen kann. Daran arbeiten wir.
Und die Makler arbeiten ja auch tatsächlich spätestens so in den, die ersten haben so vor 2 Jahren angefangen, weil eben die Finanzierung sich als das die große Krux in der Immobilienvermittlung dann eben auch plötzlich herauskristallisiert hat. Dann eben auch eigene Immobilienfinanzierer dann teilweise aufzubauen oder Kooperationen zu intensivieren, um eben die Finanzierung dann auch ein Stück weit in die eigene Hand zu nehmen. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt auf eurer Agenda ohnehin, da ist schon viel da und das muss noch stärker miteinander vernetzt werden und das wird dann ein gutes Erlebnis in der Zukunft werden. Das sind ja dann auch Entwicklungen, die beide in dieselbe Richtung zeigen.
Ja, absolut. Dann nehmen wir ja auch wahr. Wir haben ja mit einer großen Maklerorganisation wie von Poll, wie Engel und Völkers ja auch Kunden, die genau das machen, anfangen umzusetzen, ja, mit Makler, die spielen ja genau dieses Spiel von beiden Seiten. Ja, die große Herausforderung ist sozusagen, wenn ich nicht Teil so einer solchen Gesellschaft bin, sondern selbstständiger Makler, dann muss ich ja immer gucken, mit welchem Vermarktungssystem arbeite ich und wie gut lässt sich das eigentlich mit der Finanzierungsseite integrieren. Und dann wieder muss ich mich eigentlich selbst darum kümmern, dass ich mit einem, weiß ich, Dr. Klein Franchise Büro bei mir in der Gegend zusammenarbeite. Oder ist das einfach eine automatische Kooperation, die ich einfach aktivieren kann, sagen, der Lead geht dahin, die kümmern sich darum. Und dann nehme ich schon wahr, ich komme ja von der Technikseite. Also in meiner Welt würde ich sagen, na klar geht das, aber in der Praxis, wenn ich das als Teil meiner Leistung mitverkaufe als Makler, also meine Maklerin hat es ja nicht als Teil ihrer Leistung verkauft, aber hätte sie es getan, würde jegliche, alles Positive und alles Negative auch auf sie übertragen werden. Also wäre dann die Finanzierung geplatzt oder hätte die nicht funktioniert oder die Finanzierungsberaterin dahinter hätte sich nicht um mich gekümmert in der Kürze der Zeit, dann hätte ich das mit meiner Maklerin assoziiert. Das heißt, dann nehme ich schon wahr, es braucht wieder ein anderes Vertrauensverhältnis. Das ist nicht einfach nur ein Lead verkaufen. Und dieses, da ist es dann immer noch ein People's Business. Ja, und das würde ich sagen, ist auch ein Teil der Herausforderung, das da zu lösen gilt.
Jetzt haben wir auch über die Zukunft gesprochen, wo sich vielleicht das Geschäft hinentwickelt. Gibt es vielleicht noch weitere Themen, auf die sich eure Kunden freuen können?
Oh ja, da gibt's eine ganze Menge. Ich habe die als Baufi Smart PO damals die Erfahrung gemacht, wir waren da sehr transparent in dem, wo es hingehen soll. Das war nicht immer gut, dann alle schon entweder die ganze Zeit uns gefragt haben, wo geht's denn jetzt hin, was passiert denn jetzt als nächstes, oder der Wettbewerb hat es früher nachgebaut. Da bin ich so ein bisschen zurückhaltend geworden, gebe ich zu. Und gleichzeitig, glaube ich, kann ich im Großen und Ganzen sagen, wir werden immer mehr Tools zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, die Customer Journey so zu bauen in dem jeweiligen Vertriebskanal, wie es zum Vertriebskanal passt. Also wenn einer sagt, ich bin sehr gerne sehr digital unterwegs, dann wird das mit unseren Tools gehen, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nicht nur die Finanzierung, auch die Immobilienvermarktung, auch die Inserate und. Wir werden die einzelnen Systemwelten immer mehr miteinander vernetzen. Also, dass sich wirklich dieses Datenping-Pong immer automatischer stattfindet. Und mein Ziel wäre ja, dass wir aus der Verbraucherperspektive wirklich die perfekte Begleitung hinbekommen. Also, dass wenn ich mich auf diesen Weg mache, dass es möglichst einfach wird, dann am Ende auch zu sagen, ja, die Immobilie kaufe ich oder die Immobilie verkaufe ich. Also diese beiden Seiten immer stärker miteinander zu verzahnen, zu verheiraten. Ich glaube, es gibt in der Welt die Beraterinnen auf der Finanzierungsseite, die werden in Zukunft noch viel mehr für sozusagen, ja, das ist das die richtige Finanzierung für sie in ihrer Konstellation, also für dieses Vertrauensbildende relevant sein, die Beziehung aufzubauen zu Menschen. Das wird nicht einfach der Klick sein in der App, wo ich dann sage, jetzt kaufe ich diese Immobilie, sondern da hätte ich schon gerne noch mal jemanden, der da mit mir drüber guckt. Aber dazwischen mache ich ganz viel selbst, weil das bin ich auch gewohnt und will ja auch schneller sein. Ja, die werden so Hand in Hand gehen. Und auf der Vermarktungsseite, ich werde auch immer wieder gefragt, ist es jetzt so, dass es nur noch große Makler gibt? Ist es so, dass es nur noch kleine Makler gibt? Oder bleibt es so, wie es ist? Und was ist eigentlich mit ohne Makler und den ganzen Verbraucher-zu-Verbraucher-Vermarktungen? Wie wird sich das eigentlich verändern? Das finde ich noch relativ schwer abzusehen, weil auch da ist die Frage, was ist eigentlich die Bedürfnislage? Wenn ich so ein All-Inclusive-Paket möchte, wo ich mich um nichts kümmern muss, dann würde ich sagen, habe ich auf einer Maklerseite ein sehr gutes Paket, was ich immer bekomme, bis hin dann zur Besichtigung, weil die Tür schließt sich noch nicht alleine auf. Wenn ich aber sage, ich will das selbst machen, aus welchen Gründen auch immer, da kann es ja auch unterschiedliche Motivatoren geben, dann wird sich die Unterstützungsleistung auch immer stärker vergrößern. Und deswegen glaube ich, gibt es für beide Seiten da gute Ansätze. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass da auch ein Wettbewerb gibt, der sich da zunehmend etabliert, dass das eine Leistung ist, die auch transparenter wird, dass ich sehen kann im Prinzip, wie wird meine Immobilie dann vermarktet, wie cool ist das und. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich gut gemachte Videos auch auf TikTok sehe, weil das sind so Kanäle in der Zukunft auch für eine Immobilienvermarktung, nicht für jede Immobilie, aber die werden auch mehr bespielt werden, würde ich davon ausgehen. Und das kann ich vielleicht gar nicht immer alleine selbst machen. Ja. Also da ist noch eine spannende Entwicklungsreise vor uns, und alle dachten, man wird vielleicht mit Virtual Reality durch die Häuser gehen. Na, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern.
Dass die Drohne durchs Haus fliegt und die Grundrisse automatisch rauspurzeln, ja. Und
da würden sich alle mal drüber freuen, wenn die Wohnflächenberechnung auch automatisch generiert wird. Ja, also für den Prozess an sich, ja, wir haben ja mit Value eine digitale Besichtigung gelauncht während Corona, wo ich wirklich als Verbraucher durch die Wohnung gehen konnte. Auf der anderen Seite hat jemand die Bewertung mitgemacht und sich alles angeguckt, gesagt, bitte hier nochmal hinleuchten und. Auf der Seite geht es schon, nur das reicht nicht für die Vermarktung. Ja? In der Vermarktung soll es gut aussehen. Und da muss vielleicht noch ein bisschen mehr dann passieren.
Ja cool. Also ich würde sagen, wir sind jetzt einmal durch. Komplette 360-Grad-Betrachtung. Wir haben auch tatsächlich ein bisschen länger über das Thema Management und Führung gesprochen. Da hast du auch super spannende Insights geben können, genauso wie zu dem gesamten Markt Technologiebaufinanzierung. Also vielen, vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und hier deine Insights mit uns geteilt hast. Thomas, abschließend die Frage, also erstens haben wir was vergessen und zweitens, was könnte denn ein spannender Gast sein, den du mir ans Herz legen könntest in der Zukunft?
Oh, also erstmal haben wir was vergessen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Das war für mich auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Auch die Ecken, wo wir abgebogen sind, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also da baut sich dann einfach doch schon so ein bisschen Erfahrung auf, die wir ja einfach teilen können. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Kunden im Austausch bin. Der Markt ist so vielfältig. Da gibt es so viele coole Entwicklungen. Und da muss ich auch sagen, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich in der Immobilienfinanzierung lande, alleine der Antrieb dafür, dass Menschen in der eigenen Immobilie wohnen, das lässt mich schon jeden Tag wieder neu aufstehen. Das ist ziemlich cool.
Ja. Absolut. Und was heißt das für meinen zukünftigen Podcast-Gast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich, glaube ich, einmal noch mal eine Runde drüber nachdenken. Da fällt mir gerade so spontan niemand ein. Du hast ja schon eine ganze Who-is-who-Liste auch eingeladen, habe ich gesehen. Dann muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ja, schick's mir einfach oder ruf's mir rüber. Dann nehme ich da Kontakt auf und dann würde ich sagen, die Links, die du jetzt auch so zwischendurch genannt hast, Andreessen Horowitz und Co., das packen wir einfach in die Shownotes, auch zu euren Europace Reports, zu Finanzierungsdaten. Sind ja auch spannende Insights, alles in den Shownotes nachzulesen. Ja, dann vielen Dank an dich, Thomas. Vielen Dank an euch, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal, in 2 Wochen wieder. Dienstagmorgen ab 6 Uhr wieder einschalten in den nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.
Danke. Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.